Das Buch Nehemia, worum geht's? In erster Linie ist das Buch Nehemia ein spannender Bericht über eine ganz wichtige Zeit im Volk Gottes, im Volk Israel. Es geht um die dritte Rückführung nach der babylonischen Gefangenschaft. Wir hatten das gesehen im Überblick über das Buch Esra, dass es insgesamt drei Rückführungen gab. Die erste fand statt etwa 538 vor Christus, also am Ende der 70 Jahre babylonischer Gefangenschaft, als Chorus den Befehl gab, man darf zurückkehren nach Jerusalem. Da war eine Minderheit dieser zwei Stämme, die dort in Gefangenschaft waren, zurückgekehrt. Und etwa 43.000 Leute machten sich auf und gingen zurück nach Jerusalem. Später in Esra 7 fand eine weitere Rückführung statt. Und das war etwa 80 Jahre danach unter Esra. Und da stand das Wort Gottes im Mittelpunkt. Man kann sagen, bei der ersten Rückführung stand das Haus Gottes im Mittelpunkt und der Altar. Bei der zweiten Rückführung, also unter Esra, ging es in erster Linie um das Wort Gottes. Er war dieser kundige Schriftgelehrte. Und jetzt kommen wir mit dem Buch Nehemia zu einer dritten Rückführung. Und das war dann noch einmal etwa 13 Jahre später, als Nehemia zurückging. Und dabei ging es in erster Linie darum, die Stadt aufzubauen und die Stadtmauer mit ihren Toren. Das ist so das große Thema. Man merkt, wenn man dieses Buch liest, dass es eine spannende Biografie ist gleichzeitig. Es geht um einen Mann im Kern, diesen Nehemia. Sein Name bedeutet so viel wie der Herr tröstet. Und es war wirklich eine Zeit, in der das gebraucht wurde. Wir werden das merken direkt hier im ersten Abschnitt des ersten Kapitels. Es sah düster aus in einer Hinsicht in Jerusalem. Aber Gott benutzt diesen Mann, um wirklich Trost zu bringen. Ich lese mal kurz aus Nehemia 1, Vers 1 in der Mitte. Es geschah im Monat Kislev im 20. Jahr. Das bedeutet das Jahr des Königs Artasastas oder Artaxerxes I., als ich in der Burg Susan war, da kam Hanani, einer von meinen Brüdern, er und einige Männer aus Juda, und ich fragte sie nach den Juden, den Entronnenen, die von der Gefangenschaft übrig geblieben waren, und nach Jerusalem. Und sie sprachen zu mir, die übrig gebliebenen, die von der Gefangenschaft dort in der Landschaft übrig geblieben sind, sind in großem Unglück und in Schmach, und die Mauer Jerusalems ist niedergerissen und seine Tore sind mit Feuer verbrannt. Ja, dann kommt die Reaktion Nehemias. In Vers 4, es geschah, als ich diese Worte hörte, da setzte ich mich hin und weinte und trug Leid tagelang und fastete und betete zu dem Gott des Himmels. Das ist also die Ausgangssituation. Nehemia befindet sich in Susan, also im persischen Reich, wo dieser Regierungssitz war, diese Burg, und er bekommt Besuch. Der Besuch aus Jerusalem berichtet ihm, auf Nachfrage, das ist interessant, dass ihn das so brennend interessierte. Ja, wie geht es der Stadt? Wie geht es denen aus dem Volk Gottes, die dort wohnen? Und die Antwort war, wie ich gelesen habe, niederschmetternd. Jerusalem war immer noch ein Trümmerhaufen. Die Stadtmauer war immer noch so, wie es seit Nebukadnezar gewesen war, mit Feuer verbrannt, niedergerissen, die Tore der Mauer und so weiter. Und der Nehemia lässt das nicht kalt. Und das ist eigentlich das große Thema von Kapitel 1. Das ist der Anfang dieser Erweckung, die Gott schenkt. Gott bereitet einen Diener zu. Wir werden sehen gleich in Kapitel 2, da bereitet Gott einen Weg vor, auf dem der Diener gehen kann und ein Werk tun kann zu Gottes Ehre. Aber das erste ist diese innere Herzensvorbereitung in diesem Diener Nehemia. Interessant, da war eine Zeitangabe, dass dieser Besuch kam im Monat Kislev. Und man liest in Kapitel 2, Vers 1, und es geschah im Monat Nisan, in demselben Jahr, im 20. Jahr dieses Perserkönigs. Dazwischen liegen 4 Monate. In diesen 4 Monaten hat Nehemia getrauert, er hat gebetet, er hat gefastet. Und wenn man den Rest des Kapitels liest, Kapitel 1, dann merkt man so etwas von dem Inhalt dieses Gebets. Er sagt, wir sind das Schuld, wir haben gesündigt. Aber dann zieht er sich zurück auf die Zusagen Gottes und er sagt in Vers 8, gedenke doch des Wortes, das du deinem Knecht Mose geboten hast, indem du sprachst, werdet ihr treulos handeln, so werde ich euch unter die Völker zerstreuen. Also das gibt er ganz offen zu. Es war Versagen des Volkes gewesen,
Aber er beruft sich dann auf diese Zusage Gottes in Vers 9. Wenn ihr aber zu mir umkehrt und meine Gebote haltet und sie tut, so sollen eure Vertriebenen am Ende des Himmels sein. Sollten eure Vertriebenen am Ende des Himmels sein, so würde ich sie von dort sammeln und sie an den Ort bringen, den ich erwählt habe, um meinen Namen dort wohnen zu lassen.
Er zählt sich zurück auf die Treue Gottes, auf die Zusagen, die er gemacht hat. Er sieht die Notwendigkeit der Umkehr und er bringt das vor Gott in echter Herzensübung. Und das ist diese Vorbereitung des Dieners. In Kapitel 2 kommt dann die Gelegenheit. Nehemia ist vor dem König. Wir lernen dort, dass er Mundschenk des Königs war. Und der König bemerkt, dass Nehemia traurig ist. Eine sehr gefährliche Sache. In der Gegenwart des Königs, da musste man gute Stimmung verbreiten. Und dort aufzutreten mit einer miesen Laune oder auch nur traurigen Miene, das war eigentlich ein Todesurteil. Nehemia fürchtet sich sehr, steht hier in Vers 2, weil der König das merkt. Aber er nutzt die Gelegenheit. Er sagt, der König lebe ewiglich. Und dann sagt er, warum sollte ich nicht traurig sein, wenn die Begräbnisstätte meiner Väter wüst liegt? Er kann natürlich von diesem heidnischen König kein tiefes Verständnis erlangen, dass Gott sich diesen Ort erwählt hatte. Aber er erklärt ihm das und sagt, das ist ein wichtiger Ort für mich, die Begräbnisstätte meiner Väter. Und der König sagt jetzt, um was bittest du denn? Und interessant, bevor Nehemia antwortet, er hatte bestimmt nicht viel Zeit, aber bevor er antwortet, da steht hier in Vers 4, da betete ich zu dem Gott des Himmels. Und das ist ein weiterer Charakterzug Nehemias. Er war mutig, er war entschlossen, er war eifrig für den Herrn. Er trug Leid über die Wege der Zucht, die Gott gehen musste mit seinem Volk. Aber er war auch ein Mann des Gebets. Immer wieder findet man das. Hier ist es ein Stoßgebet, das er ganz spontan zu seinem Gott schickt. Er hatte ja nur Sekunden Zeit und dann musste er dem König antworten. Und dann gibt er die Antwort und er sagt, ja, das, was ich wirklich brauche, das ist Urlaub. Das ist sozusagen eine Versetzung nach Jerusalem, um dort das Werk, also auf sich zu führen, über dieses Werk die Stadt wieder aufzubauen. Der König fragt, wie lange das dauern würde. Nehemia gibt eine Frist an. Und das Erstaunliche ist, man kann nur sagen, Gott lenkt das Herz dieses Mannes und er gibt dem Nehemia die Erlaubnis. Er macht sich dann auf die Reise. Das liest man auch in Kapitel 2 etwas weiter. Er schaut sich das an. Er sieht, wie die Stadt in Trümmern liegt und wie groß das Werk ist. Aber das tut er zunächst mal alleine, aber dann spricht er zu den Juden dort und er sagt in Vers 17, Kapitel 2, kommt, lasst uns die Mauer Jerusalems wieder aufbauen. Und das ist ein Schlüsselsatz für dieses Buch. Kommt, lasst uns die Mauer wieder aufbauen. Eine Stadt damals, ja, die ohne Stadtmauer war, die war allen Angriffen des Feindes ausgesetzt. Und das besonders Tragische daran war, in Jerusalem war natürlich der Tempel. Der war jetzt wieder aufgebaut worden. Und das erklärte Angriffsziel der Feinde ist dieser Tempel. Weil sie wissen, das ist die Verbindungslinie zu Gott. Und um diesen Tempel, den Wohnort Gottes, zu schützen, ja, den Ort, wo Anbetung gebracht wird für Gott. Deshalb war es nötig, eine Mauer zu bauen. Und das ist das große Thema in Kapitel 3. Sie machen sich auf und sie bauten. Da werden die verschiedenen Tore genannt. Das Schaftor, Vers 1, das Fischtor in Vers 3, das Tor der alten Mauer in Vers 6 und so weiter. Also ganz wichtig, und das ist interessant, diese Tore werden genannt in Kapitel 3. Wir brauchen also für diese Stadt Jerusalem eine Mauer, aber die Mauer braucht Tore. Und dann werden wir sehen, das Wichtige bei den Toren ist, dass sie zur richtigen Zeit geöffnet werden und dass sie zur richtigen Zeit geschlossen werden und verriegelt werden. Und das ist ein wichtiges geistliches Bild. Die Versammlung, das Volk Gottes, ja, zentral darin ist die Anbetung für Gott, dieser Wohnort Gottes. Und es gibt Feinde von außen, die angreifen wollen, indem sie Lehren bringen, die Christus angreifen, die die Anbetung unmöglich machen. Und der Angriff zielt immer auf die Herrlichkeit Gottes, natürlich auch auf das Wohl des Volkes. Und
Um die Stadt zu schützen, muss es eine wirksame Absonderung geben. Und genau davon spricht die Mauer. Wie Hesekiel das einmal sagt, die Mauer dient dazu, zwischen dem Heiligen und dem Unheiligen zu scheiden. Jetzt ist natürlich ganz wichtig, eine Stadt, die umgeben ist von einer Mauer ohne Tore, ist vielleicht hermetisch abgeriegelt, sie ist vielleicht sicher vor den Feinden, aber ich möchte in so einer Stadt nicht leben. Eine Stadt braucht Tore. Und Tore zu ganz verschiedenen Zwecken. Natürlich muss Nahrung hereingeholt werden, es muss auch Unrat herausgeschafft werden, es gibt da ein Misttor. Und das ist ganz wichtig, es gibt einen geregelten Zugang. Und ich glaube, das kann man auch übertragen auf die christliche Zeit. Gott möchte, dass es einen geregelten Zugang gibt. Wenn wir daran denken, dass Christen das Mahl des Herrn feiern, dann sollen alle Gläubigen zugelassen werden, keine Ungläubigen. Es sollen alle Gläubigen zugelassen werden, die nicht irgendwie disqualifiziert sind durch moralisch Böses oder böse Lehre oder böse Verbindungen. Und dazu sind diese Tore da. Und das Interessante ist jetzt, dass in Vers 3 steht, bei dem Fischtor, da wurden die Tore eingesetzt das Tor mit seinen Flügeln, mit den Klammern und Riegeln. Interessanterweise fehlen diese beiden letzten Dinge in den Versen 1 und 2, wo Eliaschib das Schaftor baut. Man könnte das überlesen, aber später in diesem Buch merkt man, da steckte etwas dahinter. Der Eliaschib hatte einen Verwandten, den Tobia, und der hatte eigentlich, das war ein Heide, der hatte kein Anrecht, in diese Stadt zu kommen, aber man liest in Nehemia 13, Vers 7, Nehemia kehrt an dieser Stelle wieder zurück nach Jerusalem, er war nach den 12 Jahren dort zurückgekehrt, aber kommt hier wieder nach Jerusalem und dann sagt er, ich bemerkte das Böse, das Eliaschib zugunsten Tobias getan hatte, indem er ihm eine Zelle in den Höfen des Hauses Gottes gemacht hatte und es missfiel mir sehr. An dieser Stelle spätestens wird klar, warum Eliaschib bei dem Schaftor hier in Kapitel 3 Riegel und Klammern vergisst. Er hatte einen Verwandten, er wollte ihm Vorteile verschaffen, Zugang verschaffen, der ihm nicht zustand. Ich kann jetzt nicht auf die Einzelheiten eingehen. Das Kapitel 3 ist sehr interessant. Man findet dort ganz verschiedene Gruppen, die bauen. Vielleicht manchmal erstaunt uns das, zum Beispiel, dass Goldschmiede dabei waren. Die haben eigentlich eher mit ganz feinen Gegenständen zu tun. Oder Salbenmischer. Die waren es auch nicht gewohnt, Ziegel zu transportieren und eine Mauer zu bauen. Aber in Vers 8 liest man von diesen beiden Gruppen. Da waren Oberste dabei in Vers 9 und man liest von weiteren Gruppen, zum Beispiel einem Schallum, da steht dabei, er baute er und seine Töchter. Da merken wir also, dass diese jungen Frauen auch engagiert waren, dabei waren, eine für sie sicher unübliche Arbeit taten, aber es war für dieses gemeinsame Ziel zum Wohl der Stadt. Dann findet man Angaben, die sagen etwas über das Ausmaß und die Qualität, auch den Ort der Arbeit. Bei manchen steht, dass sie eine weitere Strecke ausbesserten. Bei manchen steht, dass sie gegenüber ihrem Haus ausbesserten. Das heißt also übertragen auf uns, dass wir besonders auch darauf achten, dass die Welt oder die feindlichen Angriffe keinen Zugang bekommen, da wo wir Verantwortung tragen, da wo unsere Häuser sind. Sehr viele praktische Belehrungen, die man ziehen kann aus diesem Kapitel 3. In Kapitel 4, da merken wir, es geht jetzt um Widerstand. Da sind Leute, das klang eigentlich schon in Kapitel 2 etwas an, denen missfällt das. Ja, Kapitel 2, Vers 9, da steht das schon, Sanballat, der Horoniter und dieser Tobia, der ammonitische Knecht. Es verdroß sie sehr, dass ein Mensch gekommen war, um das Wohl der Kinder Israel zu suchen. Und dann spotten sie auch in Vers 19. Und sie sagen, was ist das für eine Sache, die ihr tun wollt? Wollt ihr euch gegen den König empören? In Kapitel 4, dann nimmt dieser Widerstand zu und diese beiden, Sanballat und Tobia, sie hören, dass die Ausbesserung der Mauer fortschreitet und dann verschwören sie sich und sie wollen Krieg führen. Und das führt zu einer interessanten Situation. Nehemia und seine Leute benutzen einerseits die Kelle und andererseits das Schwert. Sie sind
auf der Hut. Sie stellen Wachen auf, damit die Feinde sie nicht überraschen können und angreifen können. Und gleichzeitig nutzen sie, man kann sagen, jede freie Minute, um zu bauen. Und das ist auch so im christlichen Leben. Eigentlich wollen wir konstruktiv arbeiten, aber immer wieder wird das unterbrochen dadurch, dass man merkt, der Feind kommt mit irgendwelchen verkehrten Lehren und will der Sache schaden. In Kapitel 5 stößt Nehemia auf ein ganz anderes Problem, und zwar soziale Ungerechtigkeit. Wir merken jetzt, diese Zurückgekehrten, die waren am richtigen Ort. Sie waren involviert und aktiv in der richtigen Sache, nämlich die Stadt aufzubauen und die Mauer. Aber es gab Spannungen. Der Zustand, der moralische Zustand dieses Überrestes, dieser Zurückgekehrten, war nicht gut. Man merkt das zum Beispiel, dass manche sagten, sie hatten nicht zu essen, kein Getreide erhalten, Vers 2. Manche hatten ihre Häuser verpfändet, Vers 3. Da war eine regelrechte Hungersnot. Manche hatten Kredite aufgenommen, hatten ihre Felder belastet oder sogar verkauft. Manche hatten ihre Söhne und Töchter, Vers 5, in den Sklavendienst verkauft. Ein schrecklicher Zustand unter dem Volk Gottes. Und Nehemia sagt nicht, das ist jetzt unter meiner Würde, sondern er kümmert sich darum. Er spricht mit den Betroffenen, die zum Teil Wucherpreise genommen hatten, ihre Brüder unterdrückt hatten. Und er geht darauf ein. Und das Ganze zeigt uns eine wichtige Sache. Man kann am richtigen Ort sein und in einem schlechten moralischen Zustand. Und die Lösung ist nicht, dass man den richtigen Ort verlässt, sondern die Lösung ist, dass der moralische Zustand angefasst wird und geändert wird. In Kapitel 6 geht es dann nochmal weiter mit dem Widerstand. Sanballat und Tobia und ihre Freunde sind wieder aktiv. Sie merken, Vers 1, dass es keine Lücke mehr gibt in der Mauer, dass die Mauer geschlossen wird. Und dann kommen verschiedene hinterlistige Versuche, den Nehemia irgendwie unschädlich zu machen. Das erste ist eine Einladung, Vers 2, komm, lass uns in einem der Dörfer der Talebene von Ono miteinander zusammentreffen. Und dann steht so ganz knapp dahinter, sie beabsichtigten aber, mir Böses zu tun. Da merkt man, so arbeiten die Feinde. Sie sagen eine Sache, die Absicht ist eine ganz andere Sache. Und das setzt sich dann fort in diesem Kapitel. Wenn man kurz nachliest in Vers 5, da schreiben die Feinde einen offenen Brief. Sie sagen, man hat gehört, du willst dich empören, du willst ein König sein. Und das war natürlich gefährlich. Das sagen sie auch, wenn das jetzt bekannt wird, dann kannst du Ärger bekommen mit den Persern. Und man wollte ihn dadurch einschüchtern. Aber Nehemia war ohne Furcht. Er erkennt die Strategie, Vers 9, sie wollten uns in Furcht setzen. Und dann kommt ein neuer Angriff in Vers 10. Dort kommt die Einladung, lass uns doch ins Haus Gottes gehen, im Innern des Tempels zusammenkommen. Das hörte sich sehr fromm an, aber das war eine gefährliche Sache, denn Nehemia durfte gar nicht in das Haus Gottes gehen. Er hatte dort keinen Zutritt. Und wenn er das getan hätte, vielleicht mit dem Gedanken oder dem Argument, wir sind in einer Extremsituation, es ist gefährlich, ja, dann hätte er sich angreifbar gemacht. Und das war eine weitere List, die die Feinde eingesetzt haben. Dennoch liest man in Kapitel 7, dass die Mauer fertiggestellt wird. Nehemia gibt dann Anweisungen. Er sagt in Vers 3, die Tore Jerusalems sollen nicht eher geöffnet werden, bis die Sonne heiß scheint. Das bedeutet so viel wie, es soll nichts bei Nacht und Nebel geschehen und auch nicht so im Dämmerlicht, sondern wenn die Sonne heiß scheint, wenn die Dinge klar gesehen werden können, dann kann entschieden werden, wer in die Stadt eingehen kann, hineingehen kann und wer nicht. Es werden Wachen aufgestellt, es waren noch wenige Leute nur in der Stadt, Vers 4, keine Häuser gebaut, aber Nehemia ermutigt sie, in dieser Stadt zu wohnen. Und dann kommt ein Verzeichnis im Rest des Kapitels von den Leuten, die da beteiligt waren. In den Kapiteln 8 bis 10, da kommt nochmal eine interessante Phase, und zwar eine geistliche Neuausrichtung. Also wir hatten jetzt in den ersten zwei Kapiteln Nehemias Reisen nach Jerusalem und dann Kapitel 3 bis 7, das war der Bau der Mauer an sich. Und jetzt in Kapitel 8 bis 10, da geht es um die geistliche Neuausrichtung des Volkes, das daran beteiligt ist. Und interessant dabei ist, welche Mittel benutzt werden. Es ist in erster Linie das Wort Gottes und dann die Antwort darauf, nämlich das Bekenntnis.
Man versammelt sich am Wassertor, das spricht vom Wort Gottes, Kapitel 8, Vers 1. Man liest in dem Buch des Gesetzes und das ganze Volk, alle, die Verständnis hatten, Vers 3, waren da. Sie hören das Wort Gottes und dann folgt die Reaktion. Zunächst mal negativ, das Volk weint. Aber dann folgt doch dieser schöne Satz in Vers 10, betrübt euch nicht, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und so gibt es einen neuen Anfang. Sie bekennen ihre Schuld, aber sie verstehen auch, wenn sie wieder ihren Weg mit Gott gehen wollen, dann kann Gott ihnen diese Freude geben und das gibt ihnen neue Kraft. In Kapitel 9 folgt dann diese Reaktion, dieses zu Herzen gehende Bekenntnis. Ich lese mal nur den Vers 3. Sie standen auf an ihrer Stelle und lasen im Buch des Gesetzes des Herrn ihres Gottes ein Viertel des Tages und ein anderes Viertel des Tages bekannten sie ihre Sünden und warfen sich nieder vor dem Herrn, ihrem Gott. Und darauf folgt dann in Kapitel 10, dass ein Bund gemacht wird, dass sie einen neuen Entschluss fassen, ihrem Gott zu dienen und nach seinem Wort zu handeln. Die letzten Kapitel dann, Kapitel 11 bis 13, da findet man einen Verzeichnis der Bewohner und dann wird gezeigt, ich muss das etwas kurz machen jetzt, in Kapitel 12, da gibt es ein Verzeichnis derer, die dort wohnten, besonders der Leviten. Da waren die Dankchöre, die dort beteiligt waren am Lob Gottes und da wird festgelegt, wie die Leviten, die Sänger und so weiter ihren Dienst verrichten sollten, auch die Priester. Und dann folgt nochmal ein sehr brisantes Kapitel, dieses Kapitel 13. Da erfährt man das, was ich eben kurz erwähnt habe. Jeremia war in Jerusalem gewesen für 12 Jahre, also vom 20. bis zum 32. Jahr des Königs, des Perserkönigs. Und dann war er zurückgekehrt. Und jetzt liest man hier in Vers 6, im 32. Jahr Artasastas, des Königs von Babel, war ich zum König zurückgekehrt und nach Verlauf einer Zeit erbat ich mir Urlaub vom König und als ich nach Jerusalem kam, bemerkte ich das Böse, das Eliaschib zugunsten Tobias getan hatte. Jetzt kommt Nehemia also ein zweites Mal nach Jerusalem und er macht einige böse Überraschungen. Das erste habe ich schon erwähnt, das war diese Geschichte mit Eliaschib, der seinem Verwandten Tobia sozusagen ein kleines Apartment gemacht hatte, im Tempel, wo dieser als Ammoniter überhaupt nicht hin durfte. Dann gab es ein zweites Problem, Vers 10. Ich erfuhr, dass die Teile der Leviten nicht gegeben waren. Also man hatte die Arbeit für Gott, die Arbeit am Tempel, am Priesterdienst, in der Unterstützung des Priesterdienstes und im Lob Gottes. Ja, die ganze Arbeit der Leviten hatte man nicht unterstützt. Die Leviten waren zurückgekehrt zu ihren Feldern. Und Nehemia sieht das und er greift ein. Er prangert das an und es wird korrigiert. Dann kommt noch ein Problem, dass Vers 15 der Sabbat missachtet wurde. Das heißt in Vers 16, dass die Türer gekommen waren mit allerlei Ware am Sabbat. Und Nehemia setzt sich energisch dagegen ein. Vers 17 sagt, da stritt ich mit den Edlen von Juda und sprach zu ihnen, was ist das für eine böse Sache? Und dann sorgt er dafür, dass die Türen geschlossen werden am Sabbat und dass diese Händler draußen übernachten. Also er war sehr direkt in seiner Vorgehensweise. Vielleicht manchmal auch so, wie wir das heute als Christen nicht tun würden oder sollten, aber man merkt ihm an, er hat diesen Eifer für Gott und für seine Sache. Dann hat es ein weiteres Problem gegeben, Vers 23, da waren Juden, die asdodetische, ammonitische und moabitische Frauen heimgeführt hatten. Die Hälfte ihrer Kinder redete asdodetisch und wusste nicht jüdisch zu reden. Dann konnten sie natürlich das Wort Gottes, das Gesetz nicht verstehen. Und Nehemia gibt Anweisungen in Bezug auf diese Sache, dass solche Ehen gelöst werden mussten. Das ist heute im Christentum übrigens anders, wenn ein Gläubiger eine Ungläubige heiratet, was nicht geschehen sollte. Aber das kann so sein. Oder auch wenn jemand sich bekehrt, der schon verheiratet ist und der Partner ist noch ungläubig, dann soll die Ehe bestehen bleiben. Aber hier geht es ja darum, dass
das Volk Israel als solches erhalten bleibt, abgesondert von anderen Völkern. Und deshalb war das nötig, dass diese Ehen gelöst wurden und die Frauen und Kinder weggeschickt wurden. Eine sehr bittere Sache, aber eben eine Folge davon, dass man gegen Gottes Wort gehandelt hatte. Und das Buch schließt mit einem Gebet. Nehemia sagt, gedenke es mir, mein Gott, zum Guten. Er war wirklich ein Mann, der mutig und energisch mit Eifer gehandelt hat für seinen Gott. Er hat sich massiv eingesetzt und es ist ein gewaltiges Werk, das stattgefunden hat unter seiner Oberaufsicht zum Aufbau der Stadt und zum Bau der Mauer, um die Stadt und um das Heiligtum Gottes zu schützen.